Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes, in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt worden in der Taufe. Seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. So hören wir Gottes Wort aus dem Kolosserbrief. Wir beten. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Liebe Freunde der Heiligen Schrift, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Was für ein Kontrast, liebe Freunde, was für ein Gegensatz und ein Graben tut Paulus hier auf. Und was für ein Mut, der einer Welt voll Götter und mit ihrem Zeitgeist entgegenzutreten und zu sagen, alles leeres Gerede. Es gilt alles nichts gegenüber Christus, dem doch alles untertan ist. In ihm ist die Fülle der Gottheit. In Christus ist die Fülle des Lebens. In ihm ist Liebe und Erkenntnis. Für euch ist er am Kreuz gestorben, für euch begraben. Für euch erstand er auf am dritten Tag und nun wird dieses für euch ein In ihm seid ihr, in ihm habt ihr alles. In ihm und mit ihm und für ihn und durch ihn. So tönt es durch diese flammende Rede an die Kolosser. Und kurz gesagt ist das die Botschaft unseres Abschnitts. Alles, was die anderen in den Philosophien mit und mit ihrem Götzenkult erstreben, das habt ihr schon in Christus. Ja, ihr seid selbst in Christus. Und so habt ihr an der Fülle Gottes Anteil. Bedenkt doch, was ihr da habt, dann wisst ihr, was ihr alles nicht mehr braucht. Bedenkt, was ihr schon habt, dann wisst ihr, was ihr jetzt gar nicht mehr braucht. Das ist kurz gesagt die Botschaft unseres Abschnitts. Lasst mich das nun ein wenig aufblättern, ein wenig entfalten. Und damit wir das gut mitnehmen können, biete ich euch einen Henkel an für den Koffer, den ich jetzt gepackt habe. Dieser Henkel besteht aus dreimal dem Buchstaben E wie Emil. Erstens die Elemente oder Elementarmächte der Welt nach Vers 8. Zweitens der Grund dafür, dass diese Elementgötter oder Elementarmächte eigentlich machtlos sind, ist die Energie Gottes. Paulus spricht von der Energeia, Vers 12. Und dann drittens die Entkleidung, und Entmachtung dieser Mächte durch Christus. Das sind die drei E, die Elemente oder Elementarmächte der Welt, die Energie Gottes und die Entkleidung der Mächte. Erstens, die Elementarmächte der Welt. Worum geht es da? An dieser Stelle müssen wir ein wenig eintauchen in den antiken Zeitgeist. Wenn wir diesen Hintergrund verstanden haben, dann können wir den Kolosserbrief und auch den Galaterbrief besser verstehen, wo Paulus jeweils auf diese Elementarmächte zu sprechen kommt. Worum geht es bei diesen Elementen? Wir haben es in der Grundschule vielleicht einmal in Heimat und Sachkunde gelernt, so hieß das Fach bei uns. Da gibt es Erde, Wasser, Luft und Feuer. Daraus besteht mehr oder weniger alles, was wir im Alltag wahrnehmen. Und trotz aller Umbrüche in der Pädagogik und in der Philosophie, das haben die Menschen vor 2000 Jahren auch so gelernt. Empedokles und Platon, die großen Philosophen der Griechen, in den Jahrhunderten vor dem Jahr Null sagten, die ganze Welt ist aus diesen vier Elementen aufgebaut. Erde, Wasser, Luft und Feuer. Bei Aristoteles kommt noch ein fünftes Element dazu. Eine Quinta Essentia, also das Wort Quintessenz kommt daher, nämlich der Äther. Äther ist der geheimnisvolle Stoff, sagt Aristoteles, aus dem die himmlischen Wesen bestehen würden. Die sind also nicht mit den vier anderen Elementen zu beschreiben, denn die sind weder heiß noch kalt, die sind weder nass noch trocken, weder gasförmig noch fest. Die sind einfach etwas anderes. Vollkommen rein, unveränderlich, unwandelbar, ohne Gewicht. Wir kennen vielleicht den Begriff ätherische Öle noch, die sehr flüchtig sind. Bei Empedokles, also noch vor Aristoteles, füllen die vier Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft, den ganzen Raum aus. Sie bestehen, sagt er, schon immer. Es gibt keine Entstehung der Erde aus dem Nichts. Die vier Elemente sind ewig. Und es gibt auch kein Vergehen der Welt ins Nichts hinein. Kein Anfang, kein Ende. Da merkt man schon, dass diese Elemente eine Würde bekommen, die sie im biblischen Denken nicht haben. Wenn man eine Veränderung der Gestalt von Erde, Wasser und so weiter wahrnimmt, dann ist das nur das Mischungsverhältnis. So lehrte man damals. Nun, wo kommt die Elementenlehre bei Paulus vor? Wenn Sie die 1984er Lutherbibel vor sich haben, haben Sie vielleicht gemerkt, dass der Begriff Elemente der Welt dort nicht vorkommt, sondern einfach von Mächten der Welt die Rede ist. Die 2017er Fassung dagegen spricht wörtlich von den Elementen der Welt. Beide Übersetzungen haben ihre Berechtigung. Es geht um die Ausübung von Macht, deswegen sind diese Elemente auch Götter, wie wir gleich sehen werden, und ihre einfache Stofflichkeit. Beides gehört also zusammen, die Elemente üben eine Macht aus. Aber wie tun sie das? Und Paulus sagt, eigentlich nur dadurch, dass Menschen sie zu Gottheiten, zu Normen erheben und dann gewisse Regeln daraus stricken, denen sich die Menschen zu unterwerfen haben. Dass das das richtige Verständnis dieser Elemente ist, können wir zum einen der jüdischen Literatur entnehmen, zum anderen dem Kolosserbrief selbst. Jüdische Literatur, damit meine ich das sogenannte Buch Weisheit, entstanden um das Jahr Null herum. Es ist in den Apokryphen mancher Bibelausgaben enthalten. Und dort heißt es in Kapitel 13, Verse 1 bis 3, es waren von Natur alle Menschen nichtig, denen die Gotteserkenntnis fehlte, und die an den sichtbaren Gütern den, der da ist, nicht erkennen konnten. Sie haben auch nicht erkannt, wer der Werkmeister ist, obwohl sie seine Werke sahen, sondern sie hielten das Feuer, den Wind, die flüchtige Luft, die Sterne, mächtige Wasser oder die Lichter am Himmel für Götter und Wächter der Welt. Wenn sie aber an ihrer Schönheit sich freuten und sie darum für Götter hielten, weil sie also die Elemente so bewundert haben, dann hätten sie auch erkennen sollen, um wie viel herrlicher der Herr ist als die Elemente selbst. Also der, der sie geschaffen hat, muss noch viel größer sein als seine Geschöpfe. Und das Buch Weisheit endet diesen Vers: Denn er, der aller Schönheit Meister ist, hat sie alle geschaffen. Das war um das Jahr Null herum im Buch Weisheit. Also ein deutlicher Hinweis, dass es Menschen sind, die diese Elemente dann zu Normen, ja zu Gottheiten erheben. Einen zweiten Hinweis gibt uns Paulus in Kapitel 2 unseres Kolosserbriefes. Die Elemente, sind sie denn einmal zu Autoritäten erhoben, machen den Menschen ein schlechtes Gewissen mit bestimmten Speisen und Getränken, mit Feiertagen, Neumonden und Sabbaten. Vers 16. Sie wollen Regeln, womit wir uns beschäftigen, ja, was wir anfassen sollen und was nicht. Schauen wir da am Ende des Abschnitts die Verse 20 bis 23 und das wird Rainer Pohl das nächste Mal predigen. Was lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch unter diesen Elementen der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Paulus sagt, das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Vers 22. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit durch selbst erwählte Frömmigkeit haben, einen Schein von Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert, und befriedige nur das Fleisch. So Paulus am Ende von Kapitel 2. Wie befreiend ist diese Botschaft gewesen in einer Zeit, in der man sich von Gottheiten und Normen umgeben sah. Schon bei Empedokles folgte aus seiner Lehre von den Elementen eine im Grunde linksgrüne Ideologie. Man soll keinen Sex haben, kennt man ja, keine Kinder mehr in diese Welt setzen. Man soll vegetarisch bleiben, damit man keine Tiere töten muss. Der Grund war nicht wie heute, dass man eben den Tierschutz groß schreibt und für Klima und Welterhaltung sorgt, sondern man dachte damals, wir töten lieber deswegen keine Tiere, damit wir die Seelen, die von unseren Vorfahren da drin sind, nicht mit umbringen. Die Seelen müssten, so nahm man an, in einem unaufhörlichen Kreislauf alle Elemente durchwandern. In ihrer Not sind sie umhergetrieben von allen möglichen Gesetzen und so wörtlich Dogmata, also von gewissen Regeln und Befehlen. Und dann ging es noch weiter, man soll Bohnen meiden. Also Sie kennen ja Bohnen, jedes Böhnchen ein Tönchen. Aber man soll die Bohnen meiden, weil sie die Seelen der Toten enthalten. Man solle bestimmte Fische meiden, weil sie, die könnten das Geschlechtsteil des Gottes Osiris gefressen haben. Und man soll Lorbeerblätter meiden, denn die sind, wenn die Seelen die Pflanzen durchwandern, dann haben sie in den Lorbeerblättern die höchste Stufe erreicht. Also lässt man sie lieber dort. Vielleicht deswegen auch die Bedeutung des Lorbeerkranzes als Schmuck für Sieger und Kaiser. Da wundert es nicht, dass bei Empedokles und seinen Nachfolgern die Elementenlehre eben auch so weit geht, dass diese Elemente nicht bloß Stoffe sind, sondern jeder Stoff gehört zu einer bestimmten Gottheit, stellt diese Gottheit dar oder wird irgendwie mit ihr assoziiert. Zeus, Hera, Hades, Nestis. Die Namen sind nicht wichtig für uns und auch die Zuordnung kann hier offen bleiben. Aber die Wirkung dieses damaligen Zeitgeistes liegt auf der Hand. Wir Heutigen können die Elemente aufzählen, ja, Erde und Wasser, ja, was geht's mich groß an? Ganz anders die antiken Menschen. Sie dachten, die Elemente und die Götter dieser Elemente üben eine Macht über sie aus. Und sie müssen sich peinlich an die Regeln halten, um nicht irgendwie Schaden zu nehmen oder Schaden anzurichten. Das war der damalige Zeitgeist. Und auch das Judentum war davon nicht unbeeinflusst. Für wichtige jüdische Schriftsteller der Zeit des Neuen Testaments, Philo und Josephus, nimmt das reinste Element, wir haben es von Aristoteles gehört, die Seelen derer auf, die für den Gott Israels gefallen sind, also die jüdischen Märtyrer. Das Judentum hatte zwar nicht diese Vorstellung einer unendlichen Seelenwanderung, aber sie haben doch die Erlösung, die sie aus dem Alten Testament gelernt haben, mit dem Zeitgeist damals verbunden. Und dann gesagt bei Philo und Josephus, der Mensch, der eben noch aus Erde und Wasser und so weiter besteht, würde im Lauf seines Lebens die Elemente immer weiter abgeben, bis er nur noch aus dem Äther besteht. Und so kann er dann zu Gott, zum Vater gelangen. Sie glaubten also nicht wie Paulus an eine Erlösung des Leibes, Römer 8, 23, sondern nur an die Erlösung der Seele, die von allem Leiblichen befreit und gereinigt wird. Diese Lehre von den Elementarmächten oder Elementmächten haben also gewirkt durch ein großes Set an Geboten und Regeln. Ihr seid, schreibt Paulus, den Elementgöttern der Welt gestorben, Vers 20. Wenn ihr nun mit Christus diesen Elementgöttern der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann wieder Dogmata auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Dogmatizein. Die Elemente sind also Mächte, die gefangen nehmen, letztlich destruktive Mächte, auch wenn sie vorgeben, mir gute Vorschriften zu bringen. Und dieses Vorgeben, dass sie eigentlich nützlich seien, um sich in dieser Welt gut zurechtzufinden, dieses angebliche, das Gute, das man angeblich fördern wollte, das war so verführerisch für die junge Gemeinde auch in Kolosse. Die Elemente sind Mächte, die gefangen nehmen, letztlich destruktive Mächte. Man hat den Götzenkult zwar leicht als falsch erkennen können, aber dieser Zeitgeist, den Paulus als die Philosophie seiner Zeit benennt, diese stimmige Gesamtanschauung von dem, was man alltäglich wahrnimmt, die Elemente der Welt bis hin zur himmlischen Welt, diese stimmige Gesamtanschauung war für viele sehr beeindruckend und nicht so leicht zu durchschauen. Und deswegen sagt Paulus, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf diese Elementarmächte der Welt. Lasst euch die Freiheit in Christus nicht nehmen. Das ist so der große Gegenpol Christus und das Große, was mit ihm uns geschenkt ist. Ich finde es interessant, hier auch lernen zu können, dass es nicht nur um die Sündenvergebung geht, wenn er von Christus spricht, sondern auch der Aspekt der Sklavenbefreiung. Die Befreiung von dieser unglaublichen Masse an Regeln, die völlig unnütz sind, die einen Schein von Frömmigkeit haben, doch nur das Fleisch befriedigen. Diese Befreiung, der Sklavenfreikauf, das gehört grundsätzlich mit zu dem, was uns mit Christus geschenkt ist. Das war erstens die Bedeutung der Elementarmächte im damaligen Zeitgeist. Zweitens, wodurch die Befreiung geschieht, die Energie Gottes. Paulus sagt in Vers 8, Philosophie und leeres Gerede, gegründet nur auf Menschenmeinungen und auf die Elemente dieser Welt. Und Menschenmeinungen, so sagte der Judasbrief, sind wie Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, umherirrende Sterne. Drastisch im Judasbrief über die Irrlehrer. So können auch die irdischen Dinge oder die Texte, die wir für unverrückbar halten, doch wieder umgangen und außer Kraft gesetzt werden. Alle Völker, die eine Revolution und eine Änderung der Staatsform durchgemacht haben, wissen es, wie leicht die äußeren Verhältnisse umgestürzt werden können. Auch wir haben in der Corona-Zeit durch den Umgang mit dem Grundgesetz eine Ahnung davon bekommen, wie rasch grundlegende Veränderungen möglich sind. Wir haben erlebt, wie rasch Pazifisten zu Kriegstreibern werden können, wie rasch aus den ehemals konservativen Unionsparteien heraus diese Schwulen- und Lesbenparaden unterstützt werden. Nach der Bundestagswahl haben wir im Frühjahr gesehen, wie ernst das große Versprechen über einen ausgeglichenen Bundeshaushalt und die Schuldenbremse gemeint war. Und leider, selbst in vielen Ehen gelten heilige Gelöbnisse und großartig inszenierte Hochzeiten nicht viel. Philosophie, leerer Trug. Große Worte, sagt Paulus, aber leerer Trug, nichts dahinter. So ist es, wenn man sich auf Menschenmeinungen und die Elemente dieser Welt gründet. Nun, gebrochene Versprechen zu durchschauen, das kann der gesunde Menschenverstand auch. Das ist vernünftig. Es hilft auch weiter. Es gibt eine gute, rationale Philosophie, die an der Wirklichkeit der Schöpfung, an Wahr und Falsch entlang denkt und, je ehrlicher sie ist, zur Erkenntnis des Schöpfers gelangen muss. Darum haben wir vorhin Sprüche 30 gehört. Der alttestamentliche Weise erkennt in großer Demut, dass er selber nichts weiß, dass das Wort Gottes aber vollkommen und durchläutert ist. Das Wort Gottes ist unfehlbar, er ist es nicht. Und darum gilt im Alten wie im Neuen Testament, eine wirkliche Befreiung leistet die Vernunft nicht. Ein Regelwerk mag abgeschafft werden, doch es kommt ein neues, oft noch schlimmeres. Es bleibt beim Parteiengezänk. Denn unsere Grundverderbtheit, unsere Laster, Hochmut, Faulheit, kurz unsere Sünde und unser Tod, kann von keiner Vernunft besiegt werden. Auch nicht von der Zusammenfassung aller Vernünfte und allen Wissens in den größten Bibliotheken oder neuerdings in der künstlichen Intelligenz. Nur die Kraft Gottes kann das eigentliche Problem des Menschen besiegen. Und dieses eigentliche Problem ist die Sünde und der Tod, der sich aus der Sünde ergibt. Die Kraft Gottes, und da sagt Paulus, die Energeia Theou, die Energie Gottes. Das ist unser zweites E. Also nicht eine naturhafte Energie, nicht eine Energie, die in den irdischen Elementen liegt, sondern eine Energie von drüben, von Gott her, aus dem Jenseits. Alles andere rettet nicht und befreit nicht. Hört also auf, sagt Paulus, mit den Elementgöttern, mit aller Esoterik. Hört auf, in euch selbst hineinzuhorchen, auf die Sterne zu schauen in der Astrologie oder Karten zu legen, zu pendeln, Heilsteine auszulegen und Talismane umzuhängen. Das hilft alles gar nichts. Letztlich schadet es nur. Es braucht euch Gottes Kraft. Es braucht Offenbarung und nicht Philosophie, um eine echte Befreiung und Heilung, um Vergebung zu empfangen. Und deshalb verkündet Paulus den Herrn Jesus Christus als den Herrn der Elemente, als König aller Könige, als Sohn Gottes, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig gegenwärtig ist. Gegründet auf die Lehre von Menschen, nicht auf Christus? Nein, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, Verse 8 bis 10. In Christus ist alles heimisch, was Gott ist. Du sollst also Gott, du sollst Wahrheit und Leben nicht irgendwo in den Elementen dieser Welt suchen, sondern nur in Christus, dem Mensch gewordenen Gott. Denn er kam, zu suchen und zu retten, was verloren ist, kein anderer. Und wer in Christus ist, wer sich bei ihm birgt, der ist auch in Gott und Gott bei ihm. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Johannes 5. Das war das Zweite, die Energie Gottes in Christus. Drittens, wie diese Energie bei uns wirksam wird. Paulus verweist hier auf die Taufe, parallelisiert sie mit der Beschneidung und unserem Tod und unser Auferstehen mit Christus. wie die Befreiung geschieht. Unser drittes E, Entkleidung und Entmachtung der Mächte. Entkleidung von unserem alten Wesen, Ablegen des alten Wesens, Vers 11, in einer Beschneidung, die nicht durch Menschenhände geschieht, sondern eben durch den Heiligen Geist. Den Galatern schreibt Paulus, durch Christus ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Und dort hatte er auch zweimal die Elementgötter erwähnt, in Galater 4, ein Abschnitt, den ich uns auch noch zur Kenntnis geben möchte. Galater 4, 3 bis 9. So auch wir, als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Elementmächte der Welt, die Stoicheia tu Cosmo. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die ihrer Natur nach nicht Götter sind. Das sind diese Elemente. Nun aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Elementmächten, diesen Stoicheia, zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Wie könnt ihr nur euch nochmal zurückwenden? Fragte sie. Die Art der Macht, die von den Elementen in der damaligen Sicht ausgeht, ist von der Art, wie Gesetze und Gebote Macht ausüben. Wie gesagt, Autoren der Zeit um Jesu Geburt lassen erkennen, dass die Elemente verehrt wurden. Zum Beispiel Philo von Alexandrien. Paulus sagt nun den Galatern und den Kolossern, lasst euch davon nicht einfangen. Diese Mächte sind schwach und dürftig. Und die Vorstellung, durch Fasten und Feste erlöst zu werden, all diese Zwangshandlungen, die könnt ihr ruhigen Gewissens hinter euch lassen. Paulus will klar machen, dass nicht die Materie versklavt, die Materie ist Schöpfung Gottes, sondern das Regelwerk, das Menschen daran knüpfen. Letztlich nützen dämonische Mächte dieses Regelwerk aus, um uns in ein Leben von Angst und Bedrückung zu führen. Wodurch geschieht die Entkleidung der Mächte, damit die Befreiung der Gläubigen? Ihr seid beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Es ist die Beschneidung, die Mose in 5. Mose 30 angekündigt hat. 5. Mose 10 und 5. Mose 30 sind diese Stellen, wo von der Beschneidung des Herzens die Rede ist. Nicht die Beschneidung der Vorhaut, sondern des Herzens, durchgeführt durch den Heiligen Geist. Und mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft, der Energie Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Das ist die Entkleidung der Mächte für den Gläubigen. Es ist eine Entkleidung der Mächte, indem sie ihren Griff auf uns verlieren. Und bei uns selbst findet eine Entkleidung, ein Ablegen des fleischlichen Wesens statt, sodass wir Frucht bringen in Geduld. Kapitel 3 werden wir dann noch einiges davon sehen, was da sich vollzogen hat oder vollzieht. 3,5 folgende. Tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Die Befreiung von den falschen Regeln muss einhergehen mit dem neuen Untertansein, dem Gehorsam des Glaubens. Und das ist die rechte Freiheit des Gläubigen. Zugleich ist damit das Schuldproblem gelöst. Deswegen spricht Paulus vom Tilgen des Schuldbriefes, der ans Kreuz geheftet wird, und von der Befreiung von den falschen Regeln. Soweit der Gedankengang des Paulus. Die Elementmächte, die Energie Gottes und die Entkleidung, Entmachtung und Befreiung der Gläubigen. Was wären nun die heutigen Zeitgeister, die die Menschen knechten? Und hier habe ich wieder zwei E, die da sehr treffend auch das wiedergeben, was heute Zeitgeist ist, nämlich Evolution und Emanzipation. Die Evolution gründet sich wieder auf die Elemente dieser Erde. Andere Kräfte kennt sie nicht. Die heutige Wissenschaft spricht zwar nicht mehr von 4 oder 5 Elementen, sondern von 118 chemischen Elementen, meint aber, wie die damaligen, es habe sich alles aus diesen oder mit diesen Elementen entwickelt, durch Mischungen und Trennungen. Was für ein Unsinn. Doch wer das in Frage stellt, wird als Wissenschaftsleugner hingestellt oder gar rechts angebräunt. Wort und Wissen machen da eine großartige Aufklärungsarbeit. Der biblische Kontrapunkt dafür findet sich zum Beispiel in den Psalmen, wo diese Elemente auch aufgezählt werden und gesagt wird, dass sie alle dazu da sind, Gott zu loben. Lobet ihn, ihr Wasser über dem Himmel, lobet den Herrn auf Erden, Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten. Ihr Tiere und alles Vieh, Gewürm und alle Vögel, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne. Und natürlich alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Dazu sind sie da. Gott schuf die Elemente und sie sollen den Schöpfer preisen und nicht selber personifiziert werden. Glaube heißt also, erkennen, die Welt ist aus dem Nichts geschaffen. Und wir dürfen an der Schöpfung die Allmacht und Güte Gottes erkennen und ihn preisen. Und das zweite E für unseren Zeitgeist ist Emanzipation. Man möchte sein eigener Herr und Gott sein. Man spricht jetzt von einem Siegeszug des modernen Selbst. Carl Truman hat dazu ein schönes Buch geschrieben, das wir im Aufbruch in der vorletzten Ausgabe rezensiert haben. Das Siegeszug des modernen Selbst. Es reicht bis in die Pädagogik hinein, wo man im Namen der Freiheit der Kinder die Kinder überfordert. Wenn einem Kind gesagt wird, wir haben das erlebt, willst du dir jetzt vielleicht die Hände waschen vor dem Essen? Ja? Als ob es das entscheiden könnte. Meinst du vielleicht, dass jetzt Zähneputzen angesagt wäre? Und so? Kinder müssen angeleitet werden. Eltern nehmen oft ihre Verantwortung nicht wahr. Und so erziehen sie die Kinder zu Tyrannen heran. Im Namen der Emanzipation vollzieht sich noch ein drittes E, nämlich die Entleerung der Bibel. Sie ist nicht mehr, gilt nicht mehr als Gottes Wort, sondern als Menschenwort. Und damit stehen ihre Regeln gleichberechtigt neben allen anderen Regeln. Und man kann Zeitgeist und Heiliger Geist nicht mehr unterscheiden. Wenn das Evangelium nicht mehr Gottes Evangelium ist, sondern eine gute Idee von alten Aposteln vielleicht, dann kann es auch nicht mehr das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht bringen. An dieser Stelle geht ein Riss durch alle Kirchen unserer Zeit, egal ob evangelisch oder katholisch, freikirchlich oder orthodox, wo man die Schrift als Gottes Wort annimmt, da entsteht eine ganz andere Dynamik im Gemeindeaufbau, als wenn es nur ein traditionelles und nur psychologisch ausgerichtetes Frommsein wäre. Ein Schein von Frömmigkeit und Demut und befriedigt doch nur das Fleisch. Der Kolosserbrief stellt uns also in aller Deutlichkeit vor die Frage, welcher Macht vertraust du dich an? Was ist deine Energie? Sind es zuletzt die Elemente, Evolution und Emanzipation? Oder ist es ihr Schöpfer, dem die Elemente und damit auch du selbst gehören oder du gehörst? Wir sind, liebe Freunde, gleich eingeladen zum Abendmahl. Alle, die getauft sind und an Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland glauben. In der Stille können wir fragen, Herr, wer bist du? Was gibst du mir? Und was willst du, dass ich sein soll? In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Und mit diesem Anteil nehmen wollen wir auch nachher zum Abendmahl schreiten. Amen.